Radio Prag, Nachrichten.
Tschechien und weitere Staaten wollen die Atomkraft in der EU mit erneuerbaren Energien gleichstellen. Im Fall Promopro beschuldigt die Polizei 10 Menschen der Korruption. Die Gewerkschaften von Škoda lehnen das neue Tarifangebot der Firmenleitung ab. Tschechien hat zusammen mit anderen Staaten in der EU eine neue Debatte über die Stellung der Atomkraft losgetreten. Im Gegensatz zu Deutschland wollen die Staaten die Nuklearenergie mit erneuerbaren Energien gleichstellen und subventionsfähig machen. Über entsprechende Vorstöße einiger Länder werden die EU-Minister bei ihrem Treffen Ende kommender Woche in Dänemark diskutieren, wie ein Sprecher der EU-Kommission am Freitag in Brüssel sagte. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung haben die 4 Länder Frankreich, Großbritannien, Polen und Tschechien jeweils Schreiben nach Brüssel geschickt. Ein Sprecher des Industrie- und Handelsministeriums in Prag sagte der Presseagentur CTK, Tschechien habe im Standardverfahren eine Stellungnahme zur EU-Klimapolitik nach Brüssel geschickt. Man wolle, dass alle emissionsarmen Technologien in der EU dieselben Bedingungen haben und alternative Energiequellen nicht bevorzugt würden, so der Sprecher weiter. Der verurteilte Fraktionsvorsitzende der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, Vít Bárta, legt sein Amt nieder und lässt seine Parteimitgliedschaft ruhen. Dies teilte Bárta nach der Urteilsverkündung am Freitag gegenüber Journalisten mit. Vít Bárta ist wegen versuchter Bestechung von Parteikollegen zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Einer der Geldempfänger, der Abgeordnete Jaroslav Škárka, wurde zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren verurteilt. Nach Auffassung des Gerichts hat Škárka seinen Geldgeber betrogen, als er einen Teil des Geldes ausgab. Bárta und Škárka haben gegen ihre Urteile Berufung eingelegt, deswegen sind diese noch nicht rechtskräftig. Mehr zu dem Urteil anschließend in unserem Tagesecho. Die tschechische Polizei wirft 3 ehemaligen leitenden Staatsangestellten und 7 ehemaligen Mitarbeitern einer Firma Korruption bei der Vergabe eines Auftrags für die tschechische EU-Ratspräsidentschaft vor. Im sogenannten Fall Promopro könnten laut einem Sprecher der Antikorruptionseinheit der Polizei insgesamt umgerechnet 15 Millionen Euro an Bestechungsgeldern geflossen sein. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Bisher haben Finanzministerium und Polizei rund 5,5 Millionen Euro sichergestellt. Das Geld war auf einem Konto in Österreich gelandet. Die Firma Promopro hatte den Auftrag erhalten, für die tschechische EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2009 die audiovisuelle Technik bereitzustellen. Die Gesundheitsminister aus den Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei und aus Österreich sind am Freitag in Prag zu einem Treffen zusammengekommen. Dabei einigten sie sich unter anderem darauf, eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung zu schaffen. Im Rahmen der Gruppe sollen Experten aus den 5 Ländern ihre Erfahrungen bei der Übertragung der EU-Richtlinie über grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in nationales Recht austauschen, wie der tschechische Gesundheitsminister Leoš Heger nach dem Treffen mit seinen Amtskollegen sagte. Der Tarifstreit beim mittelböhmischen Pkw-Hersteller Škoda Auto geht in die nächste Runde. Am Freitag lehnten die Gewerkschaften das neue Angebot der Firmenleitung ab. Die Leitung des Unternehmens hat eine Tariferhöhung von 4,7% rückwirkend zum 1. April angeboten. Die Gewerkschaften bezeichneten das Angebot als nicht ausreichend und fordern weiter 6% Lohnsteigerung. Der alte Tarifvertrag ist bereits Ende März abgelaufen. Beide Seiten wollen den neuen Vertrag nach ihrem Bekunden bis Ende kommender Woche abschließen. Und abschließend ein Blick auf das Wetter. Am Samstag ist es in Tschechien meist stark bewölkt mit vereinzelt Regen oder Regenschauern. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad Celsius, in Lagen um 1000 Meter bei 7 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Till Janzer.
Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Nach den aktuellen Meldungen darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Sendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Lothar Martin. In unserem heutigen Programm gehen wir erneut auf Reisen. Diesmal führt unser Ausflug in das böhmische Paradies. Warum und weshalb erfahren Sie in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Abschied und politischer Abschuss. Diese Konsequenzen stehen seit Freitag für den Fraktionsvorsitzenden der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, VV, Vít Bárta und den Abgeordneten Jaroslav Škárka auf der Tagesordnung. Der Grund? Beide Politiker wurden in der Bestechungsaffäre der VV-Partei für schuldig befunden und von einem Prager Gericht entsprechend verurteilt. Wie hoch die Strafen ausgefallen sind und welche Konsequenzen das Urteil für beide Politiker, aber auch die VV-Partei haben dürfte, darüber informieren wir Sie in unserem ersten Beitrag. Und Abriss oder nicht? In Prag kämpfen Denkmalschützer und Bürgerinitiativen gegen den Abriss eines für historisch wertvoll gehaltenen Hauses. Lobbyisten wollen es aber für marktwirtschaftliche Zwecke nutzen. Über den aktuellen Stand in diesem Streit informieren wir Sie in unserem zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich im Tagesecho. Viel Spaß beim Zuhören. Die Demontage der kleinsten Koalitionspartei, der Partei der öffentlichen Angelegenheiten, fand am Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. Der Vizechef und derzeitige Fraktionsvorsitzende der Partei Vít Bárta wurde am Freitag von einem Prager Gericht wegen Bestechung verurteilt. Alles weitere dazu sagt Ihnen jetzt Marco Zimmermann.
Obžalovaný Dr. Vít Bárta podle paragrafu 332 odstavec 2 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody trvání 18 měsíců.
Den Angeklagten Dr. Bárta verurteilt er nach Paragraf 32 des Strafgesetzbuches zu einer Haftstrafe in Höhe von 18 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung mit einer Laufzeit von 30 Monaten. Das war der Urteilsspruch, den Richter Schott am Freitagvormittag vor laufenden Kameras in Prag verlas. Nach der Urteilsbegründung stürmten die Reporter auf den Verurteilten ein. Kein Wunder, ist es doch ein Gerichtsurteil, das es in sich hat. Es ist aber noch nicht rechtskräftig, denn sowohl Bárta als auch der Mitverurteilte Jaroslav Škárka haben Berufung eingelegt. Und dennoch, ein Fraktionsvorsitzender, der vor Gericht wegen Bestechung verurteilt wurde, ist auch in Tschechien nicht alltäglich. Bárta hatte zuvor verlauten lassen, er werde seine Mandate und Ämter ruhen lassen, sollte er verurteilt werden. Dazu forderte ihn nach dem Urteil auch umgehend der Vorsitzende der ODS-Fraktion, Zbigniew Stanjura, auf. Für das weitere Funktionieren der Regierungskoalition wird es wichtig sein, wie sich Vít Bárta zum nun gefällten Urteil verhält. Ich setze voraus, dass er zu seinem Wort stehen wird, sein Abgeordnetenmandat niederlegt und das Abgeordnetenhaus verlassen wird. In diesem Fall ist eine weitere Zusammenarbeit der Drei-Parteien-Koalition möglich. Falls er diesen Schritt allerdings nicht machen sollte, wäre eine weitere Zusammenarbeit äußerst problematisch bis unmöglich. Sollte Bárta also nicht von seinen Ämtern zurücktreten, würde das zwar nicht unbedingt die nächste Regierungskrise, wenigstens aber eine Koalitionskrise auslösen, so Stanjura weiter. Die Sozialdemokraten als führende Oppositionskraft hingegen gingen noch einen Schritt weiter. Parteivorsitzender Bohuslav Sobotka. Wir Sozialdemokraten rufen sowohl die ODS als auch die Partei Top 09 dazu auf, die Koalition mit der VV-Partei zu beenden. Wir halten es für unmöglich, dass ein solch kompromittiertes politisches Subjekt wie die Partei der öffentlichen Angelegenheiten weiter ein Teil der Regierung bleibt. Interessant ist aber auch das Urteil gegen den zweiten Angeklagten, den Abgeordneten Jaroslav Škárka. Das ehemalige Mitglied der VV-Partei schickte Richter Schott für 3 Jahre ohne Bewährung hinter Gitter. Zusätzlich verbot er ihm für 10 Jahre, sich zum Abgeordneten wählen zu lassen. Ob dies aber überhaupt zulässig ist, dürfte wohl ebenfalls für Gesprächsstoff in den nächsten Wochen sorgen. Die ehemalige Richterin am obersten Verfassungsgericht, Eliška Wagnerowa, hat jedenfalls ihre Zweifel.
Damit habe ich ein kleines Problem, vor allem deshalb, weil die Wählbarkeit nicht in der Verfassung niedergeschrieben ist, also unter welchen Bedingungen jemand in das Abgeordnetenhaus gewählt werden darf. Dort steht nur, dass der Kandidat 21 Jahre alt sein muss. Weiter wird nur auf das Gesetz zur Wahl in das Abgeordnetenhaus verwiesen.
Und dort wird nur die Bedingung gestellt, dass der Kandidat keine Handlungen gegen das Gesetz verüben dürfe. Wie dies nun ausgelegt werden kann oder darf, damit wird sich in Zukunft wohl auch noch das Verfassungsgericht auseinandersetzen müssen.
Marco Zimmermann berichtete über das Urteil im aufsehenerregenden Prozess zur Bestechungsaffäre in der VV-Partei. Wir verlassen jetzt aber den Gerichtssaal, bleiben aber in Prag. Auf den ersten Blick ist es eher ein unauffälliges Prager Haus. Das Haus an der Ecke des Wenzelsplatzes zur Opletalower Straße. Das historische Gebäude aus dem Jahr 1880 liegt also im unter Denkmalschutz stehenden Stadtzentrum. Seit mehreren Monaten droht ihm jedoch der Abriss. Gegen die Pläne des Investors, anstelle des Hauses ein modernes Gebäude zu erbauen, wurde schon vor knapp einem Jahr auf dem Wenzelsplatz demonstriert. Am vergangenen Mittwoch protestierten rund 80 Menschen vor dem Kulturministerium gegen den Abriss des Hauses. Mehr von Martina Schneibergowa.
Mit Beifall wurden die Redner bedacht, die vor den Demonstranten sprachen. Einige der Protestierenden hielten Transparente hoch, auf denen sie die Kulturministerin zum Handeln aufforderten. Die Demonstration wurde von Vítězslav Brax von der tschechischen Piratenpartei einberufen, der auch Mitglied der Bürgerinitiative Monitoring Ring ist. Er erinnerte an die unglückliche Entscheidung des Kulturministers aus dem letzten Jahr. Der ehemalige Kulturminister Besser kam den Interessen des Investors entgegen. Er ist inzwischen zurückgetreten und wurde durch Ministerin Hanáková im Amt abgelöst. Aber aus den Presseberichten des Ministeriums geht hervor, dass man nicht mehr vorhat, etwas für die Rettung des Hauses zu unternehmen. Zum Glück beantragte die Bürgerinitiative Freunde der historischen Denkmäler beim Kulturministerium, das Haus zum Kulturdenkmal zu erklären. Mit dieser Demonstration möchten wir den Antrag unterstützen. Zudem möchten wir auf den oft absurden Umgang mit den Denkmälern im historischen Stadtkern von Prag aufmerksam machen. Unter den Protestierenden waren Vertreter mehrerer Parteien, die zurzeit aber nicht im Parlament vertreten sind. Neben den Piraten, den Christdemokraten und den Konservativen waren auch die Grünen mit dabei, unter ihnen auch Ex-Umweltminister Martin Bursík. Er kritisierte das Verhalten des Kulturministeriums.
Mehr als 22 Jahre lang lernen wir Demokratie.
22 Jahre lang lernen wir nun, in einer Demokratie zu leben. Aber die Beamten der Staatsverwaltung haben noch nicht gelernt, dass eine Demonstration vor ihrem Amt sie betrifft. Es wäre anständig, wenn jemand von diesem Amt kommen würde, um die Argumente der Protestierenden zu hören. Das Vorhaben des Investors, das historische Haus abzureißen und es durch ein modernes Gebäude zu ersetzen, wurde inzwischen von mehreren Prager Denkmalschutzexperten kritisiert. Architektin Marie Schwabova ist Vizevorsitzende des Verbandes für den Schutz des Kulturerbes der Tschechischen Republik. Ihrer Meinung nach würde das geplante Gebäude die dominierende Wirkung des Nationalmuseums mit dem Denkmal des Heiligen Wenzel im Stadtbild zerstören. Diese Situation wäre nicht entstanden, wenn die Stadt Prag über einen guten Regulierungsplan verfügen würde. Dann könnte ein Investor nicht jedes beliebige Gebäude und Grundstück kaufen. Ich befürchte, dass dieser Plan in Prag absichtlich fällt, denn er würde die Möglichkeit der Bestechlichkeit bei Investorenplänen bedeutend einschränken. Der Initiator der Protestkundgebung, Vítězslav Brax, war mit der Teilnahme zufrieden. Es sind Leute verschiedenen Alters gekommen. Unter ihnen waren Denkmalschützer, Vertreter von politischen Parteien und Bürgerinitiativen sowie Leute, die in der Nachbarschaft des Hauses wohnen. Wir haben vor, wenn es notwendig sein wird, die Proteste fortzusetzen. Es bleibt abzuwarten, ob sich das Kulturministerium in den Fall einschalten wird.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Schneibergauer über den Dauerstreit um ein denkmalgeschütztes Haus in der Prager Innenstadt. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Wie im Kalender unschwer zu erkennen ist, sind wir wieder mitten im April angelangt. Und ein Blick aus dem Fenster lässt uns auch nicht selten klagen. Ja, es regnet wieder. Aus diesem Grund hat Markéta Kachlíková für die heutige Lektion unseres Sprachkurses einen tschechischen Vokabelfundus für Sie zusammengestellt, der Sie darüber informiert, was Ihnen begegnet und was Sie beachten müssen, wenn es regnet. Mit Ihrem Studio liest Martina Schneibergová.
angekommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Der Regen gehört untrennbar zum Aprilwetter. Wenn er einen draußen überrascht, sucht man schnell eine Möglichkeit, sich vor der Nässe zu schützen. Wir geben Ihnen nun ein paar Wörter mit auf den Weg, die Ihnen bei einem Tschechienbesuch helfen können, damit Sie nicht nass werden.
Smoknout.
Beginnt es bei einem Spaziergang zu regnen, sucht man schnell ein Obdach.
Přístřeší.
Um sich vor dem Regen zu verbergen.
Schovat se před deštěm.
Steht kein Unterschlupf zur Verfügung, beziehungsweise will man trotz des Unwetters im Freien bleiben, versucht man sich vor dem Regen zu schützen.
Chránit se před deštěm.
Möchten Sie einen Regenschirm kaufen, fragen Sie nach einem
Deštník.
Ein anderer Ausdruck dafür,
Paraple,
kann Ihnen bekannt vorkommen, ist aber genauso wie im Deutschen schon sehr selten und veraltet. Praktisch in die Tasche geht der Knirps bzw. der faltbare Regenschirm.
Skladací deštník.
Das Aufmachen mit nur einer Hand ermöglicht ein Automatikschirm, im Tschechischen genannt der Schießschirm.
Vystřelovací deštník.
Will man keinen Regenschirm tragen und die Hände frei haben, zieht man einen Regenmantel
Pláštěnka
über. Im Tschechischen existiert auch eine wortwörtliche Übersetzung aus dem Deutschen für Regenmantel.
Pršiplášť.
Diese ist allerdings, ähnlich wie bei
Paraple,
umgangssprachlich und veraltet. Bei den Regenmänteln wählt man zwischen einem echten Mantel mit Ärmeln und einem Poncho.
Poncho.
Der einfachste Schutz ist eine Kapuze.
Kapuza.
Am besten ist es, wenn diese zu einer wasserdichten Jacke
Nepromokavá bunda
gehört, dann ist man auch am Körper vor Nässe geschützt. Gerät man beim Autofahren in den Regen, wird man nicht nass. Um aber weiter gut sehen zu können, braucht man nur die Scheibenwischer
Stěrače
einzuschalten. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der sich ganz speziell mit dem häufig verregneten Monat April auseinandersetzte. Und nun zu unserem letzten Beitrag in der Sendung. Das Böhmische Paradies ist als das älteste Naturschutzgebiet Tschechiens bekannt geworden. In dieser Region sind aber auch mehrere Beispiele historischer Volksarchitektur erhalten geblieben. Eine Vorstellung davon, wie man in dieser Region vor ein paar Jahrhunderten gelebt hat, können sich die Besucher des Bauernhofs machen, der nach dem ursprünglichen Besitzer Tlast benannt wurde. Im folgenden Reiseland Tschechien lädt sie Martina Schneiberger nun ins Isertal in das kleine Freilichtmuseum in der Gemeinde Dolanki ein.
Reiseland Tschechien.
Wenn man mit der Bahn aus der Stadt Turnov Richtung Železníbrod fährt, hält der Zug nach etwa 5 Minuten in der Gemeinde Dolanki. Von der Bahnstation, die über dem Tal des Flusses Iser liegt, ist das Bauerngut nicht zu übersehen. Die Straße führt direkt durch eines der Tore in den Hof, der mit einer Balkenmauer umringt ist. Das sogenannte Dlask-Bauerngut stellt ein sehr gut erhaltenes Beispiel der Volksarchitektur aus dem Isertal dar. Der Bauernhof, in dem eine ethnografische Dauerausstellung zu sehen ist, wird vom Museum des Böhmischen Paradieses in Turnov verwaltet. Durch das hölzerne untere Tor kommt man zum gezimmerten Stockhaus. Eliška Velová arbeitet seit 5 Jahren im Dlask-Bauerngut als Reiseführerin. Sie kennt hier jede Ecke und weiß viel über die Geschichte des Ortes.
Der Bauernhof wurde 1716 erbaut. Ursprünglich standen die Häuser aber nicht hier, sondern unten auf einer Wiese am Ufer der Isar. Dort führt ein alter Handelsweg nach Sachsen und in die Lausitz. Der Bauer war als Frondiener verpflichtet, an diesem Ort eine Schenke für die Fuhrmänner zu betreiben. Der Bauernhof befand sich aber im Hochwassergebiet der Isar und war vor allem im Frühling durch Überschwemmungen gefährdet. Der damalige Besitzer bat die Obrigkeit um die Aufhebung der Pflicht, eine Schenke zu betreiben. Die Obrigkeit kam ihm entgegen und so hatte die Familie, der das Gut gehörte, die Häuser abgerissen und sie teilweise aus dem alten Material wieder aufgebaut, an dem heutigen Ort, weit vom Fluss entfernt.
Material přenosili sem na tohle vyvýšené místo a tady ho znova využili.
Aus dem alten Holz wurden vor allem die Balkenmauer und die Wirtschaftsgebäude errichtet. Das Wohnhaus wurde völlig neu gebaut. Ein mehrstöckiges Wohnhaus konnte sich damals nur ein Müller oder ein wohlhabender Bauer leisten. Das bekannteste Mitglied der Bauernfamilie Tlask war Josef Tlask, ein gebildeter Chronist, wie Eliška Vélová weiß.
Ten žil v letech 1782 až 1850.
Er lebte in den Jahren 1782 bis 1853. Seit seinem 18. Lebensjahr schrieb er an seinen Memoiren. Dank ihm wissen wir viel über dieses Gut. Welche Reparaturen er hier durchführte, wie die Ernte war, wie das Wetter war, was sich hier in der Umgebung ereignete und vieles mehr. Tlasks Chronik wird im Museum in Turnov aufbewahrt. Bereits zweimal erschienen seine Memoiren auch als Buch.
Josef Tlask hat Eliška Vélová zufolge nicht nur seine eigenen Erlebnisse geschildert, sondern auch darüber geschrieben, was er von anderen gehört hatte. So beschrieb er auch den Umzug des Bauernhofs von der Isar an den jetzigen Standort.
Tady na statku byly dvě velké přestavby v roce 1794 a 1804.
Der Bauernhof wurde danach noch zweimal gründlich umgebaut, 1794 und 1841. Während des ersten Umbaus war Josef Tlask 12 Jahre alt. Den Bau begann sein Vater. Tlask schrieb in seinen Erinnerungen, dass damals die Bauernstube aus Holz und Ställe aus Stein errichtet wurden. Josef soll dabei so geschuftet haben, dass es nicht ohne Folgen blieb. Er ist davon überzeugt gewesen, dass er wegen dieser schweren Arbeit nicht mehr gewachsen sei. Denn Tlask war klein und untersetzt. Das bedauerte er wohl sehr. Denn sonst war er sehr begabt und wurde von seiner Umgebung geachtet. Er war eine Zeit lang Schultheiß und auch mit Graf de Fuhr eng befreundet, der im nahegelegenen Schloss Hrubýchohořice lebte.
An die Freundschaft erinnerte sich Josef Tlask in seinen Memoiren. Es war üblich, dass Graf Franz Anton de Fuhr mit seiner Frau die Familie Tlask während der Kirmeszeit besuchte. Der Graf hatte sich ans Klavier gesetzt und so sein Lieblingslied aus der Kirche gespielt. Danach tanzte der Schultheiß mit der Frau des Grafen. Die Gesellschaft unterhielt sich und erst am Abend kehrte das adelige Paar mit der Kutsche nach Hrubýchohořice zurück. Eliška Vélová erinnert sich noch an eine Geschichte aus Tlasks Chronik.
Einmal wetteiferte Tlask mit de Fuhr auf der zugefrorenen Isar, wessen Pferde schneller sind. Sie fuhren ein Wettrennen mit Pferdeschlitten zur Ostermesse. Tlask gewann und war sehr stolz darauf, dass seine Pferde gesiegt hatten. Der Graf musste die Wette bezahlen. Es sei unmöglich, gegen ein Bauernpferd zu gewinnen, schrieb Tlask.
Píše, že platil pan hrabě, protože selský kůň se nedá žádnému předjet.
Josef Tlask war nach Worten von Eliška Vélová auch technisch begabt. Er interessierte sich für sämtliche Neuerungen. Doch eines seiner Experimente endete erfolglos. Tlask wollte versuchen zu fliegen. Zu diesem Zweck bastelte er aus Vogelfedern und Riemen eine Art Flügel für sich. Er testete seine Erfindung, als er einmal alleine war. Die Landung auf dem Hof war hart, aber es passierte ihm fast nichts. Die Geschichte jedoch notierte einer von Tlasks Enkelsöhnen erst viel später. Diesen Nachkommen von Josef Tlask ging es nicht mehr so gut. Sie verschuldeten sich und der Bauernhof wurde 30 Jahre nach Josef Tlasks Tod versteigert. In den 1950er Jahren beschlagnahmten dann die Kommunisten das Bauerngut. In den 1960er Jahren wurde das inzwischen verkommene Areal an das Museum in Turnov übertragen. Zu Saisonbeginn wurde auf Tlask Bauernhof vorige Woche eine neue Dauerausstellung eröffnet. Benannt ist sie nach einem tschechischen Hochzeitslied, Už mou milou do kostela vedou, zu Deutsch in etwa Meine Liebe wird in die Kirche geführt. Die Ausstellung beschreibt Bräuche und Zeremonien, die mit einer Hochzeit im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Dorf verbunden waren. Meistens geht es um Bräuche, die kaum mehr bekannt sind. In der Bauernstube, die einst als der wichtigste Wohnraum diente, sitzen die Hochzeitsgäste gerade beim Festessen. Unter den Figuren in Volkstrachten sind das Hochzeitspaar und der Brautvater zu erkennen. Eliška Vélová zufolge wurden Hochzeiten damals sehr groß gefeiert.
An der Hochzeit nahmen sämtliche Verwandte teil. Es kamen aber auch Freunde aus dem Dorf und aus der Umgebung. Sie haben alle zur Hochzeit beigetragen. Dieses Geschenk nannte man Fridanek. Meist haben die Hochzeitsgäste der Familie Mehl, Eier oder Butter mitgebracht. Beim Hochzeitsfest saßen in der Bauernstube meistens nur die wichtigsten Gäste. Der Raum war nicht so groß. Es war üblich, dass Kinder und Jugendliche draußen oder in der Scheune saßen. In der Mitte des Tisches sieht man einen hohen mehrstöckigen Hochzeitskuchen. Einen hat in der Regel die Mutter und einen anderen die Taufpatin der Braut gebacken. Der Kuchen war aus Hefeteig und wurde reichlich verziert mit Trockenobst oder Lebkuchen. Einer der Kuchen wurde während des Hochzeitsfestes an die Gäste verteilt. Den anderen nahm die Braut in ihr neues Haus mit und schenkte ihn gemeinsam mit einem Tuch der Schwiegermutter.
Wie die Vorbereitungen der Braut auf ihren Umzug in das Haus des Mannes ausgesehen haben, wird in einer Nachbarstube gezeigt. Zwei Frauenfiguren halten Bettzeug in der Hand.
Außer Federn hat man ein kleines Stück hartes Brot und einige Münzen ins Bettzeug gestopft. Diese sollten den Eheleuten vor Armut und Hunger schützen. Ein paar Klappernusssamen wurden für ein Mittel gegen bösen Zauber gehalten. Und schließlich wurden oft auch zwei Taubenfedern reingepackt, die angeblich Eintracht und Liebe garantierten.
Am Vorabend der Hochzeit halfen einige Mädchen der Braut, Blumen zu binden. Die Braut servierte den Helferinnen dafür ein spezielles Gericht aus Erbsen mit Honig. Die beiden Stuben sind mit historischen Möbeln eingerichtet, die aus den Sammlungen des Museums in Turnow stammen. Von den Originalmöbeln von Lask Bauerngut ist nur ein massiver Tisch in der großen Bauernstube erhalten. Die Holztreppen führen hinauf in den Raum, wo der Chronist Josef Lask die letzten Jahre seines Lebens verbrachte. Früher stand dort sogar ein Kachelofen, der aber nicht erhalten blieb. Heutzutage sitzt in Lasks Zimmer eine Brautfigur.
Früher haben die Hochzeiten bei wohlhabenden Bauern eine Woche oder länger gedauert. Hier wird der Brauch, eine Haube aufzusetzen, vorgeführt, also das sogenannte Satschepeni. Diese Zeremonie spielte sich bei längeren Hochzeiten meistens am dritten Tag ab. Manchmal fand sie schon am Abend nach der Hochzeit statt. Die Braut bekam in der Regel von ihrer Taufpatin eine Haube. Die Brautjungfern setzten der Braut anstelle des Blumenkranzes diese Haube auf. Seitdem musste die verheiratete Frau eine Haube oder ein Kopftuch tragen. Beim Aufsetzen der Haube verabschiedete sich die Braut von der Freiheit. Dabei hat sie geweint und die herumstehenden Brautjungfern hielten Gläser, in die sie die Tränen der Braut aufzufangen versuchten. Die Tränen vermischten sie danach mit einem Schnaps. Den mit Tränen gemixten Schnaps musste der Bräutigam trinken. Man glaubte, dass er dann seine Frau nicht schlagen wird.
Lasks Bauernhof ist von März bis Oktober und im Dezember täglich von 9 bis 16 Uhr, im Sommer bis 17 Uhr geöffnet. Im Januar öffnet der Hof nur am Wochenende.
Unser Ausflug in das böhmische Paradies ist nun leider schon zu Ende und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.